Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Und mit Betrachtungen entlang aktueller Konfliktlinien. In Erwartung von Zöllen, angekündigt von US-Präsident Donald Trump, fahren die Börsen Achterbahn und zwar erstmal sehr schnell nach unten. Was dafür die Motivation ist für die Zölle und ob die Abschottung erfolgreich sein kann in einer globalisierten Welt, dazu gleich der Wirtschaftshistoriker Hartmut Berghoff. Die andere Konfliktlinie ist die der Bedeutung von Kultur. Die Akademie der Künste in Berlin hat prominente Stimmen auch aus der Politik versammelt, um darüber zu reden, ob die Kultur ein blinder Fleck der Politik ist oder vielleicht ein Areal für Einsparungen. Da schauen wir genau hin. Dazu Kunst in der Kulturhauptstadt Chemnitz und am Internationalen Tag der Roma berichten wir über die Feiern dazu in Spanien. Gerade verhandeln CDU und SPD über die Politik einer künftigen Bundesregierung und da spielt die Kultur bislang keine wichtige Rolle. Wie steht's also um das oft beschworene demokratiefördernde Potenzial von Kunst und Kultur? Darüber diskutierten gestern Abend in der Akademie der Künste unter anderem zwei, die als mögliche Kulturstaatsminister einer künftigen Bundesregierung gelten und aktuell die Verhandlungsführer in Sachen Kultur von SPD und CDU sind. Cornelius Willenkemper fasst die Debatte zusammen.
Laut dem aktuellen Relevanzmonitor Kultur ist eine große Mehrheit von der sozialen Bedeutung kultureller Einrichtungen überzeugt und spricht sich auch für ihre öffentliche Finanzierung aus. Die Umfrageergebnisse verstand der Publizist Michel Friedmann vor den vollbesetzten Reihen in der Akademie der Künste gleichwohl nicht als Legitimationsgrundlage zukünftiger Kulturpolitik.
Woher kommt diese Schüchternheit, würde ich fragen. Ich komme aus Frankreich, aus Paris. Da würde man mit Sicherheit eine solche Veranstaltung ganz anders aufgreifen. Also man würde erst gar nicht dankbar und glücklich sein, dass Menschen Kunst und Kultur schätzen, sondern man würde davon ausgehen, dass Kunst und Kultur ein Grundbedürfnis der Existenz und des Menschen ist.
Der Hamburger Kultursenator Carsten Broster, SPD-Verhandlungsführer in der Koalitionsarbeitsgruppe Kultur und Medien, sekundierte. Kunst öffne Räume, um die Welt ganz anders zu denken, als sie ist, und sei so die Grundlage des gesellschaftlichen Fortschritts. Dafür müsse man bereit sein, politische Verantwortung zu übernehmen. Das war nicht nur als Werbung in eigener Sache zu verstehen, sondern zugleich auch als Appell gegen die Versuche der extremen Rechten, wie zuletzt etwa im Fall der Bauhausausstellung in Dessau, die Kultur als politisches Werkzeug einzusetzen.
Eine Demokratie, die sich um ihre politische Kultur, um die Kultur, um das Miteinander in einer Gesellschaft nicht kümmert, und ich sage das eine gemeinsame Aufgabe, die fängt an, zumindest denjenigen, die sowieso an diese Kultur ran wollen, ein bisschen die Tür ein Spalt breit zu öffnen. Und ich würde diese Tür gerne zuschlagen.
Um die staatliche Kulturförderung institutionell zu sichern, fordert die SPD, sie als Staatsziel im Grundgesetz zu verankern. Die Einstufung der Kultur als Teil der staatlichen Daseinsfürsorge gilt dabei als rechtlich zumindest zweifelhaft. Auch Christiane Schenderlein, Sprecherin der Unionsbundestagsfraktion für Kultur und Medien, argumentierte auf dem Podium der Akademie der Künste gegen das Staatsziel Kultur.
Wie können wir überhaupt in einer Legislaturperiode, die eine doch ganz neue Zusammensetzung hat im Deutschen Bundestag, überhaupt Grundgesetzänderungen noch vollziehen? Das ist die eine Frage. Es ist aber auch eine grundsätzliche Frage. Wie sinnvoll ist es denn, weitere Staatsziele im Grundgesetz zu verankern? Die Kulturhoheit liegt bei den Ländern. Und ganz viele Landesverfassungen haben diese Kulturhoheit auch da entsprechend verankert.
Statt der Aufstockung und Institutionalisierung der Kulturförderung durch Bundesmittel plädierte Christiane Schenderlein für die Stärkung der Haushalte von Ländern und Kommunen. Die seien aufgrund der hohen Aufkommen für Pflege und Migration stark belastet. Die aktuelle Studie zur gesellschaftlichen Relevanz der Kultur fordert unter anderem die verstärkte Förderung kultureller Projekte in ländlichen Regionen, um so die Relevanz von Kulturangeboten zu erhöhen. Christiane Schenderlein ist überzeugt, dass Kulturförderung auch niedrigschwellige Angebote umfassen muss, die ein breites, tendenziell auch hochkulturfernes Publikum einschließt. Auch für den Journalisten Peter Lautenbach ist die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der Kultur wichtiger denn je.
Allein die Tatsache, dass Menschen in einem Raum zusammenkommen und ein Weihnachtsmärchen sehen oder eine Operette, und vielleicht Menschen verschiedener politischer Gesinnung, verschiedener Herkunft und so weiter, ist in Zeiten, in denen die Rechten an der Polarisierung der Gesellschaft arbeiten, in die Teilung der Gesellschaft in Freund-Feind-Verhältnisse, an sich schon als sozialer Vorgang auch ein politischer Vorgang. Und das ist wahrscheinlich die wichtigste Funktion, die Orte der Kunst heute haben.
Am Ende der leidenschaftlich und wortreich geführten, in weiten Strecken aber einträchtigen Diskussion in der Akademie der Künste steuerte Schauspieler Ulrich Mattes aus dem Publikum Kritik bei. Er vermisse die Stimme derjenigen, die seit Wochen und Monaten für Sorgen und Angst im Kulturbetrieb der Hauptstadt sorgten. Es war an diesem Abend nicht der einzige Seitenhieb gegen den amtierenden Berliner Kultursenator Joe Scialo, der, so der Vorwurf, den drastischen Kürzungen des Berliner Kulturetats tatenlos zugesehen habe. Einladungen zu kritischen Themen blieben vom Kultursenat unbeantwortet, hieß es von Seiten der Akademie. Ganz große Überraschungen blieben in der Diskussion über die Kultur als blinder Fleck der Politik aus. Stattdessen herrschte Einigkeit darüber, dass die Kultur, wie es im aktuellen Positionspapier salbungsvoll heißt, das Fundament unserer Freiheit ist.
Kultur, das Fundament unserer Freiheit. Was das konkret heißen könnte, das wird dann vielleicht in einem Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD stehen. Zu anderen Themen gibt's schon Ankündigungen des designierten Bundeskanzlers Friedrich Merz, nämlich die von Hilfen für die Wirtschaft wegen der Turbulenzen an den Börsen. Allein die Ankündigung von Zöllen durch US-Präsident Donald Trump hat die Aktienkurse weltweit abstürzen lassen. Durch die Abschottung des amerikanischen Marktes soll es mehr Arbeitsplätze und Produktion in den USA geben und zugleich sollen die Zölle die Kassen des hochverschuldeten amerikanischen Staates füllen. Ich habe Hartmut Berghoff gefragt, den Direktor des Instituts für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Göttingen, ob so ein Protektionismus in einer globalisierten Welt überhaupt funktionieren kann.
Im Grunde genommen gibt es ja hier so eine Art versuchte Rückkehr zum 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert waren Zölle eigentlich die einzige Einnahmequelle des amerikanischen Staates. Und man hatte sehr, sehr hohe Zölle auf die meisten Produkte und hatte da eine gewisse Abschottung. Und das funktionierte in der Zeit auch einigermaßen. Nur in der heutigen integrierten Weltwirtschaft ist das eigentlich nicht mehr möglich.
Ja, Sie sprechen das 19. Jahrhundert an. Das war ja die Zeit, in der sich nicht nur die USA mit Zöllen versucht haben abzuschotten, sondern mit der Monroe-Doktrin insgesamt auch politisch Abstand vor allen Dingen von Europa halten wollte. Ein Konzept der Nichteinmischung. Die europäischen Kolonialmächte sollten sich vom amerikanischen Kontinent zurückziehen. Das hat man nur kurz unterbrochen im Ersten Weltkrieg. Da hat sich die USA dann eingemischt militärisch, weil es gar nicht anders ging, hat sich aber sofort wieder zurückgezogen und erst nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Truman-Doktrin von 1947, da wurden die USA dann sowas wie die Weltpolizei in der Folge. Man hat sich sozusagen der Welt zugewandt. Das war eine Zeit, in der man merkte, das geht gar nicht mehr anders. Die Kommunikationsmittel, aber auch die Transportmittel hatten sich verändert. Die Welt ist kleiner geworden.
Ja, im 19. Jahrhundert war Amerika das am schnellsten aufsteigende Industrieland. Da gab es ja Zölle zum Teil bis zu 60%. Nach 1945 wurde Amerika ja dann auf einmal zum Vorkämpfer des Freihandels und ist es lange geblieben. Und wir erleben jetzt eigentlich eine sehr scharfe Kehrtwende.
Gibt es denn in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Welt eben kleiner geworden ist, stärker zusammenarbeitet, überhaupt irgendwann mal eine Nation, einen Player, der es schafft, dieses globale Wirtschaftssystem hauptsächlich zu seinen Gunsten zu gestalten?
Nein, das hat die USA lange geschafft, indem sie eben Freihandel propagiert hat, weil sie eben die stärkste Wirtschaftsmacht war. Freihandel nutzt ja immer dem Stärkeren. Und man kann sicherlich sagen, dass mit dem Aufstieg Chinas China zunehmend von dem Freihandel profitiert hat und eben Unmengen von Produkten in die USA importieren konnte. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine einseitige Dominanz war, sondern das ist einfach das System, das sich in die Richtung entwickelt hat. Und da gehören dann immer mehrere dazu. Also die USA haben sich ja auch bewusst dazu entschieden, ihre eigenen Industrien zugrunde gehen zu lassen und dafür eben billige Produkte aus China zu importieren. Das macht wirtschaftlich auch einen gewissen Sinn, dass man sich dann auf andere Bereiche, zum Beispiel Hochtechnologie und Dienstleistungen spezialisiert, was ja sehr erfolgreich war. Das Problem in den USA ist eben nur, dass das nicht das ganze Land betroffen hat, sondern im Grunde genommen ist das die Ostküste und die Westküste und alles, was da zwischendrin ist, das sind tendenziell eher die Globalisierungsverlierer. Das ist sozusagen die Klientel von Trump. Das sind seine Wähler, denen man eben verspricht, ja, wir gehen jetzt historisch zurück. Wir machen es wieder so, wie es im 19. Jahrhundert war und alles wird gut.
Ist das denn jetzt so ein Klein-Klein, also mit großer Wirkung, muss man sagen, wenn man sich die Börsenkurse anschaut, wo es im Grunde nur um Detailfragen geht? Oder stehen wir hier am Beginn einer neuen Welthandelsordnung?
Also Klein-Klein würde ich auf gar keinen Fall sagen, sondern es wird ja jetzt mit großer Munition geschossen. Es ist sozusagen auch dieser Populismus, der dahinter ist, und das ist ja schon mal in den 30er Jahren, da war das ja auch so die Vorstellung, ne? Wir kapseln uns ab, unser Binnenmarkt ist groß genug und ist egal, was aus den anderen wird. Aber diese Hochzölle haben der USA auch schon damals nicht wirklich geholfen. Also schon damals hat das nicht wirklich funktioniert, sich komplett abzukapseln.
Wenn Sie von populistischem Furor sprechen, dann heißt das aus Ihrer Sicht, es steht gar kein Konzept hinter den Zöllen, die er neu einführt, sondern es ist erstmal so eine Art vor die Wand fahren und dann gucken wir mal, was passiert. Oder gibt es eine längerfristige Strategie? Können Sie die erkennen?
Naja, die Strategie ist ja sozusagen Make America Great Again, und Again ist eben der Rückgriff auf die Geschichte. Das ist so irgendwie die diffuse Vorstellung. Man geht da irgendwie in diese glorreiche Vergangenheit zurück. Wir wissen natürlich, dass das gar nicht geht, dass das absolut irreal ist. Man kann das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen. Man kann auch aus Detroit keine blühende Automobilstadt mehr machen. Die Facharbeiter sind ja gar nicht da. Also selbst wenn man jetzt Fabrikationsschritte stärker in die USA verlagert, da sind ja sehr enge Grenzen gesetzt.
Also keine Strategie?
Nein, es ist irgendwie ein diffuses Leitbild, aber keine realistische Strategie, sondern es ist eigentlich Wahnsinn. Man kann protektionistische Maßnahmen ergreifen, aber die Gefahr ist, dass man die Weltwirtschaft damit ruiniert.
Sagt der Wirtschaftshistoriker Hartmut Berghoff über Zölle. Si Sian Sin, das ist das Motto der europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz, die sich vom Kulturhauptstadtjahr nicht nur erhofft, neu gesehen zu werden, sondern auch, dass vielleicht bislang ungesehene Zukunftsperspektiven für die ganze Region sichtbar werden. Die zentrale Ausstellung ist folgerichtig über viele Orte verteilt. Der Purple Path, der purpurfarbene Pilgerweg, der führt Besucherinnen und Besucher zu Werken zeitgenössischer Kunst in und um Chemnitz. Nächstes Wochenende wird er eröffnet. Simone Reber war schon auf ihm unterwegs.
Wie eine Schutzpatronin wacht die große Hasenfigur der japanischen Künstlerin Laiko Ikemura über die Landschaft. Die Bronzeplastik steht auf der Terrasse des Barockschlosses von Lichtenwalde. Die Häsin trägt einen Reifrock und hat zwei Gesichter. Eines schaut in den Schlosshof, das andere in die Natur. Usagi nennt Laiko Ikemura ihr Mischwesen, das Besucher stutzig macht.
Ich glaube, dass Besucher zuerst sich wundern. Was macht er hier denn, dieser Hase oder die Skulptur, die so etwas andereartig ist? Und dieses hybrides Wesen, es hat natürlich verschiedene Message. Aber ich möchte das nicht sagen, sondern offen lassen, weil ich möchte diese Freiheit den Zuschauern überlassen, dass die überlegen oder empfinden, was sie damit auch denken können, fühlen können vor allem.
Der Purple Path, der Kunst- und Skulpturenweg, zieht sich von der Kulturhauptstadt Chemnitz durch die ganze Region. Eine verwundete Region mit großer Vergangenheit. Die stillgelegten Fabriken und verlassenen Villen der Gründerzeit erinnern an den vergangenen Reichtum durch Bergbau und Textilindustrie. Im 14. Jahrhundert erhält Chemnitz das Bleichrecht, erzählt Alexander Ochs, der Kurator des Purple Path.
Und jeder, der in der Region etwas konfektionieren will, etwas färben lassen will, ein Stück Stoff waschen lassen will, muss nach Chemnitz, lässt sein Geld hier und bringt seine Produkte dann zurück.
Im sächsischen Liechtenstein erklingt neben dem früheren Fabrikgebäude des VEB Feinstrumpfwerke Esdar das Geräusch von Strickmaschinen. Stimmen von Arbeiterinnen sind zu hören. Der Bildhauer Iskender Jedeler lässt neben der aufgelassenen Werkshalle aus dem 19. Jahrhundert eine neue Fabrik wachsen. Eine Esse ragt aus dem Erdboden, aus den Schilddächern daneben erklingen Arbeitsgeräusche. Im 20 Kilometer entfernten Zwönitz hat Nevin Aladar aus alten Strümpfen bunte Lampions gebastelt und über den Teich gehängt. Die Kunst zündet Funken. Das Städtchen Lößnitz glänzt Schmuck in der Sonne. Die denkmalgeschützten Häuser sind restauriert, das Kopfsteinpflaster erneuert.
meine erste Resonanz jetzt die letzten Tage, wo das ja richtig losging, ist eigentlich, dass viele sagen, das hätten wir gar nicht gedacht, dass Lößnitz so schön ist.
Sagt Alexander Troll, der Bürgermeister von Lößnitz. Die Bürgergesellschaft hat von Anfang an die Bewerbung für Chemnitz 2025 unterstützt. Aus den Kommunen kamen die Themenvorschläge für die Kunst. In Lößnitz war es das Mineral Kaolin, das zum Weltruhm des Meißner Porzellans führte. Vor der alten Dampfbrauerei stehen zwei große Porzellanplastiken der Künstlerin Uli Aigner. Die Geschäftsleute von Lößnitz haben zusätzlich kleine Porzellanobjekte von der Künstlerin erworben und in ihre Schaufenster gestellt.
Auf den ersten Moment konnte man sich das nicht vorstellen, aber wenn man dann sieht, was am Ende auch der Purple Path insgesamt natürlich von der Vielfalt bietet an Kunst. Das ist schon was Besonderes für die Region und das wird ja auch bleiben.
Das Werk von Uli Aigner wird auf alle Fälle bleiben. Rebecca Horns raumfüllende Spiegelskulptur The Universe in a Pearl ist nur in diesem Jahr in der Lößnitzer Hospitalkirche zu sehen. Alexander Troll ist sicher, auf kommunaler Ebene kann eine solche Kunstaktion auch die ewig Unzufriedenen erreichen.
Man kann die erreichen und man kann die auch motivieren. Und wenn man dort natürlich sagt, na Mensch, das ist doch viel, viel wertvoller zu sagen, wie können wir gemeinsam eine Lösung finden, wie können wir gemeinsam was bewegen, als immer nur zu sagen, damit bin ich unzufrieden und da bin ich dagegen.
Die Kunst fordert zum Perspektivwechsel auf. Über die Kunst kann man reden. In der Chemnitzer Innenstadt bietet Gabriela Oberkofler zusammen mit Jakob Strobel Stühle für ein Gespräch auf dem Gehweg an. Sie stehen zwischen Beeten mit Stauden und Holunder. In der Südtiroler Heimat der Künstlerin wird dem Holunder heilende Wirkung zugeschrieben. Gabriela Oberkofler hat schon einen Stimmungswandel in Chemnitz wahrgenommen.
Ich hatte das Gefühl, es hat Klick gemacht in der Stadt. Die Stadt blüht auf, überall Aktionen, Ereignisse, Kunst, Konzerte. Also ich habe das Gefühl, ich bin wie an einem anderen Ort.
Es hat Klick gemacht, nicht nur in Chemnitz, sondern im ganzen Umland. In den Städten entlang des Purple Path ist nach einer langen Phase des Stillstands neue Energie zu spüren. Die traditionsreiche Region ist dabei, ihren alten Stolz wiederzugewinnen, mit Hilfe der Kunst.
Der Purple Path, der purpurfarbene Pilgerweg. Die zentrale Kunstausstellung der Kulturhauptstadt Chemnitz ist dezentral. Am Wochenende wird sie eröffnet. Heute ist der internationale Tag der Roma. Die spanischen Roma, die sich selbst als Gitanos bezeichnen, feiern in diesem Jahr ganz besonders, nämlich den 600. Jahrestag ihrer Ankunft in Spanien. Dazu gibt es ein Dokument aus dem Jahr 1425. Die spanische Regierung hat aus diesem Anlass das Jahr zum Jahr der Gitano in Spanien erklärt. Hans-Günter Kellner über Verfolgung und Diskriminierung und die Kultur der Roma in Spanien.
Kein Schiff auf dem Meer und kein noch so großes Gefängnis können größer als die Freiheit sein, singt Antonio Campos ein altes, trauriges Lied. Der Künstler aus Granada bezeichnet sich wie fast alle Roma in Spanien als Gitano. Er benutzt das Wort mit Stolz. Für ihn ist das Lied eines von vielen Beispielen, wie die Gitanas und Gitanos 600 Jahre Unterdrückung im Flamenco ausdrücken. Der Flamenco ist für mich eine gesungene Klage, eine Art zu weinen. Die Angst, die Wut, die Traurigkeit, den Eindruck einer feindseligen Umwelt gegenüber schutzlos ausgeliefert zu sein, hinauszuschreien. Und das Volk der Gitanos hat nun wirklich sehr viel ertragen müssen. Es war barbarisch. Dabei war dieses Volk zunächst in Spanien willkommen. 1425 stellte König Alfons von Aragon einer Gruppe von Roma aus Frankreich eine Art Passierschein aus. Ein gewisser Juan aus dem kleineren Ägypten und alle, die mit ihm reisten, müssten gut behandelt werden. Wer dagegen handele, müsse mit der Todesstrafe rechnen, heißt es in dem 600 Jahre alten Dokument, das heute in Saragossa archiviert ist. Doch diese Willkommenskultur dauerte nicht lange an, hat der spanische Schriftsteller Raúl Quinto in seinem Roman Martinete del Rey Sombra, zu Deutsch Martinete des Schattenkönigs, beschrieben. Die Martinete ist eine Form des Flamencos. Man kann die Situation der Gitanos heute nicht verstehen, ohne die lange Geschichte ihrer Verfolgung zu kennen. Seit 1499 wurden rund 250 Gesetze erlassen, mit denen ihre Sprache ausgelöscht werden sollte, ihre Kleidung verboten wurde oder verordnet wurde, sie müssten sesshaft werden. Der traurige Höhepunkt davon ist die Gran Redada, die große Razzia von 1749, ein Versuch, das Volk auszulöschen. Zum Glück hat das nicht funktioniert. Männer und Frauen wurden getrennt, damit sie keine Kinder bekamen. Schon Jungen ab einem Alter von 7 Jahren wurden in Ketten gelegt, berichten Historiker. Insgesamt sollen rund 9000 Menschen verhaftet worden sein. Doch der geplante Völkermord scheiterte. Diese Erfahrung der Verfolgung hat sich zwar tief in das kollektive Gedächtnis der spanischen Roma eingebrannt, aber die übrigen Spanierinnen und Spanier wüssten davon nur wenig, beklagt Raúl Quinto. Die Gitanos erzählen sich davon bis heute, aber im Unterricht an den Schulen wird das nicht erwähnt. Darum habe ich das Buch geschrieben. Es soll zum Nachdenken anregen. Heute werden die Roma zwar nicht mehr verfolgt, aber sie klagen weiter über Diskriminierung. 86% von ihnen leben an der Armutsgrenze, fast 2/3 brechen vorzeitig die Schulausbildung ab. Davon berichtet die Stiftung Gitano-Sekretariat, die für die soziale und gesellschaftliche Teilhabe der Roma kämpft. Mehr als 70.000 Menschen haben an diesen Programmen teilgenommen, erklärt die Präsidentin Sara Jiménez. Auf dem Arbeitsmarkt sind wir vielleicht am weitesten vorangekommen. Wir haben vor 24 Jahren ein Programm zur beruflichen Qualifikation aufgelegt. Wir nennen es Aufsteigen. Wir kommen in Spanien weiter, aber wir stehen immer noch vor vielen Herausforderungen. Und trotz allem wollen wir diese 600 Jahre unserer Anwesenheit hier feiern. Dazu gibt es zum weltweiten Roma-Tag heute erstmals eine Gedenkfeier im spanischen Parlament. König Felipe II. Wird dabei eine Rede halten. Das zeigt, die Roma sind in Spanien trotz aller Probleme heute sehr viel sichtbarer.
Roma in Spanien. Heute feiern sie am Internationalen Tag der Roma den 600. Jahrestag ihrer Ankunft in Spanien. In den Kulturmeldungen mit Karin Fischer geht es um die Filmfestivals in Cannes und Venedig.
Und nämlich um 2 Spielorte, 2 Preise und 3 alte weiße Männer des Filmgeschäfts. Hollywood-Star Robert De Niro wird beim Filmfestival in Cannes mit der Goldenen Ehrenpalme ausgezeichnet. Der 81-Jährige wurde mit Filmen wie Taxi Driver, Heat, Goodfellas oder Der Pate 2 berühmt. Er ist eine Legende und hegt sehr starke Gefühle für Cannes, wie er sagt. In der Welt von heute mit so viel Trennendem brächte Cannes zumindest die Filmwelt zusammen. 2011 war er dort schon Juryvorsitzender, jetzt wird er für sein Lebenswerk geehrt. Tom Cruise will es auch noch mal wissen. Der 8. und letzte Teil der Action-Saga Mission Impossible – The Final Reckoning ist vermutlich der Blockbuster des Jahres und wird zuerst in Cannes vorgestellt. Am Tag nach der Eröffnung. Dann wird also der 2. große Star über den roten Teppich schreiten. Na gut, Tom Cruise ist erst 62. Aber last but not least Werner Herzog. Mehr als 70 Filme hat der Regisseur gedreht, darunter Klassiker wie Agir, Der Zorn Gottes, Fitzcarraldo oder Nosferatu. Vielfach ist er ausgezeichnet. Ende August erhält er nur noch den Goldenen Löwen von Venedig für sein Lebenswerk. Der 82-Jährige kommentiert lapidar: Ich habe mich noch nicht zur Ruhe gesetzt. Nach dem Dokumentarfilm Ghost Elephants, den er gerade in Afrika fertig gemacht hat, sind ein Spielfilm und ein Animationsfilm in Arbeit. Festivaldirektor Alberto Barbera würdigte Herzog als einen der größten Erneuerer des neuen deutschen Films. Wir bleiben in Italien. Gerade wird eines der letzten Wähle von Neapel abgerissen. Die Wähle-Hochhäuser, Wähle heißt auf Deutsch Segel und so wirkten sie auch von weit, waren Teil eines gigantischen Stadtentwicklungsprojekts der 60er Jahre in Italien. Tausenden von Familien sollten sie zu modernem Wohnraum verhelfen. Doch schnell wurden sie zum Ort der Mafia und des Drogenhandels. Roberto Savianos Film Gomorra lieferten sie die bedrückende Kulisse. Baumängel und fehlende Infrastruktur, seien es Wasseranschlüsse oder der Verkehr, führten zum schnellen Verfall. Zum Ghetto wurden die Wähle aber aufgrund des Erdbebens in Scampia 1980, sagte die Journalistin und Italien-Expertin Petra Reschi im Deutschlandfunk Kultur.
weil dann sehr viele kamen, die eigentlich gar keine Berechtigung haben. Es waren ja Sozialwohnungen. Das Erdbeben hat dann noch eine weitere Folge gehabt, denn die Camorra hat die Gelder des Wiederaufbaus in Kampanien für sich benutzt und das eben vor allen Dingen, um ihre wirtschaftliche Stärke auszubauen und in den Drogenhandel einzusteigen. Und in den 90er Jahren dann eben wurde es Campia zum wichtigsten Drogenumschlagplatz Europas und war dann auch noch Schauplatz einer Camorra-Fehde, die dann im Jahr 2000 begann und dann 15 Jahre ungefähr angedauert hat.
Jetzt soll es neue Wohnviertel geben mit Kitas und einem Bürgerzentrum, alles ökologisch und nachhaltig gebaut. In 1,5 Jahren sollen die ersten Häuser stehen.
Karin Fischer mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Die Zölle natürlich, die Koalitionsverhandlungen und Frankreichs Digitalsteuer, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.